Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hoeven.
Ein herzliches Hallo zur Podcast-Folge Nummer 65. Heute geht es wieder um einen Buchstaben aus dem ABC Podcast-Projekt einer glücklichen Kindheit. Wir widmen uns heute dem P, P wie Podcast. Mit dem B wie Badewannenspaß oder Bindung haben wir uns mit Begeisterung schon im März 2022 auseinandergesetzt. Hören Sie gerne nach, stöbern Sie gerne im Archiv. Meine Podcast-Pause war wieder einmal länger als erwartet. Ich mache das ja nebenbei und bin beruflich nicht geplant. Ich war auf einer wunderbaren Familientagung in Südtirol und habe dort einen Vortrag zum Thema Jetzt trau dich doch angeboten und einen Workshop. Und das war schön, mit vielen Eltern, Müttern wie Vätern sich dem Thema Wertschätzung und Grenzsetzung zuzuwenden. Ich habe auch wieder viele Webinare angeboten, Online-Beratungen, Supervisionen in Kinderkrippen, Kindergärten, im Schülerhort. Ich biete zahlreiche Fortbildungen online an oder auch vor Ort zu verschiedensten Themen in den verschiedensten Settings. Ein- oder mehrtägige Fortbildungen für Fachkräfte, auch halbtägige, auch Online-Fortbildungen im Kontext pädagogischer oder psychosozialer Themen, auch zu Themen der Elternarbeit, zu Themen der Gesprächsführung in verschiedenen Settings, Kommunikation mit dem Kind, Elterngespräche, Kommunikation im Team, Team- und Fallsupervision. Ich biete Fortbildungen an pädagogischen Hochschulen an, auch da Online-Fortbildungen und auch Inhouse-Seminare, die mir ganz besonders viel Freude bereiten, mit den Teams selbst an relevanten Themen zu arbeiten. Ich werde für Klausurtagungen, für Er- und Überarbeitung von pädagogischen Konzeptionen gebucht, für Teambuilding. Und es gibt auch zahlreiche öffentliche Angebote, zum Beispiel mache ich ganz viel über die Familienakademie der Kinderfreunde Tirol. Da gibt es die Möglichkeit, über ein Bildungsticket, das 29 Euro kostet, ein ganzes Bildungsjahr lang für diese 29 Euro an Veranstaltungen teilzunehmen. Zudem gibt es noch zahlreiche andere Kooperationen und öffentliche Veranstaltungen online oder auch vor Ort. Einiges davon steht schon auf der Website, vieles kommt noch. Für alle, die Interesse haben, gern auf Blickpunkt Erziehung vorbeischauen und oder mir auch eine E-Mail schreiben. Danke an alle, die sich für den Newsletter neu angemeldet haben. Demnächst wird wieder ein Newsletter hinausgehen. Die sind bei mir nicht geplant am Kalender, sondern wann immer es etwas Neues zu berichten gibt, dann ist es auch Zeit für einen Newsletter. Für alle, die sich für ihre Einrichtung ein maßgeschneidertes Paket wünschen, die können mich gerne jederzeit per E-Mail kontaktieren. Im Jahr 2024 bin ich schon recht dicht gebucht. Es gibt einzelne Möglichkeiten auch noch, da was auszumachen. Sonst läuft jetzt schon die Planung für 2025. Wer ein ganz individuelles, persönliches Thema hat und sich dazu eine Online-Beratung wünschen würde, gerne auf meiner Website vorbeischauen. Auch da gibt es immer wieder Terminmöglichkeiten. Ich bin da, ich würde mal sagen, extrem flexibel, versuche da wirklich zu ermöglichen, was möglich ist. Beratungsstunden in den sehr frühen Morgenstunden oder auch bis in den späten Abend hinein, weil mir schon bewusst ist, dass so diese Randzeiten von 8.30 Uhr bis 18 Uhr für viele einfach mit Familie und mit Beruf nicht wahrnehmbar sind. Bevor wir in unsere Überlegungen zum Buchstaben P einer glücklichen Kindheit starten, ist es mir ein Anliegen, mich zu bedanken für die vielen so tollen und wertschätzenden Rückmeldungen, die ich bekomme. Danke dafür. Danke auch fürs Weitertragen, fürs Weiterleiten, fürs Bewerten, fürs Teilen, fürs Rezensieren, fürs darüber reden. Für die Interaktionen auch unterm Podcast, also auf Spotify gibt es die Möglichkeit, ich nenne das immer Raum für Rückmeldung oder Raum für Austausch, eine Rückmeldung reinzuschreiben. Wenn dabei steht, nicht veröffentlichen, werden diese Rückmeldungen auch nicht veröffentlicht. Ich möchte eine Rückmeldung, die mich ganz besonders gefreut hat, kurz vorlesen. Da schreibt mir jemand: Viele Aussagen sind sehr gute Inputs für die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten. Ich bin als Fachberaterin für 16 Kitas tätig und Ihre Seite ist eine große Bereicherung für meine Arbeit. Danke, und da sage ich danke, denn mehr kann nicht kommen, mehr an Sinn für eine Arbeit, die noch dazu Freude macht. Und damit starten wir in unser Thema. Es geht um das P, und wie immer werde ich einen ersten Input von mir geben und dann die zahlreichen Rückmeldungen auf Social Media einbringen. Wir legen los. Ich möchte beginnen mit P wie Präsenz. Präsenz ist ein ganz elementarer Aspekt in jeder Beziehungsgestaltung, in jeder Kommunikation. Und vielleicht nicht nur ein Aspekt davon, sondern Präsenz ist so ein bisschen die Trägersubstanz, die Basis. Wenn wir oft so auf der Suche nach Tools sind, nach Werkzeug, nach Methoden, wie können wir in Interaktion treten, wie können wir effektiv in unserer Arbeit oder in unserer Beziehungs- und Erziehungsgestaltung mit unseren eigenen Kindern sein, dann finde ich es immer ganz zentral, sich bewusst zu machen, dass es oft nicht viel braucht. Nur wenn dieses fehlt, wird es schwierig. Ich habe das Thema Präsenz ausgearbeitet in einem eigenen Vortrag zum Thema Gegenwärtigkeit mit Kindern leben, in dem wir uns auch überlegen, ist es denn so, dass Kindheit sich beschränkt als Vorbereitungszeit aufs Leben, oder ist Kindheit nicht viel mehr Leben? Und da schauen wir uns eben an, vor der Realität einer Leistungsdruckgesellschaft mit all ihren Anforderungen, auf die wir Kinder gut vorbereiten dürfen. Denn alles andere ist vielleicht lieb gemeint und wird doch ein Bumerang werden. Stellen wir uns die Frage, wie können wir ein gegenwärtiges, sinnvolles Leben mit Kindern gestalten? In diesem Vortrag, der jetzt gerade einmal online veranstaltet wurde, aber am 27. März 2024 auch online über das Eltern-Kind-Zentrum Familientreff Kirchbichl angeboten wird, also gerne auf blick.erziehung schauen, da ist das alles verlinkt, auch mit den Anmeldedaten. Da schauen wir mal auf dieses Thema ganz genau hin. Und wir entdecken, dass natürlich Präsenz, Gegenwärtigkeit, was Achtsames hat, und doch viel mehr auch Selbstfürsorge. Und wir werden auch die Selbstfürsorge als einen Raum für Bildung und Entwicklung entdecken. Präsenz ist eine Haltung, die immer Platz finden darf und nicht immer Platz finden kann. Ich kann nicht 24 Stunden am Tag präsent sein mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und doch darf ich mir bewusst machen, dass dieses Multitasking, dieses schnell, schnell so nebenbei, sich für alle nachteilig auswirkt auf Dauer. Das heißt, es darf Inseln geben im Alltag, in dem wir sehr zugewandt und sehr präsent sein können. In einem Webinar, das ich gerade letzte Woche angeboten habe zum Thema Trauer, Tod und Trennung, haben wir uns überlegt, wie können wir Kinder durch Höhen und Tiefen begleiten. Auch wenn wir uns wünschen würden, dass es immer sonnenwarm und fröhlich zwitschernd lebendig ist, ist das Leben so und auch natürlich das Leben mit Kindern immer wieder mal von der einen oder anderen nasskalten Trauerpfütze durchzogen. Und wir haben uns da auch ein bisschen angeschaut, wie können wir Kinder auch in ganz besonders herausfordernden Zeiten gut begleiten. Bei all den Modellen und Konzepten, die es da zu entdecken gilt, und die sich zum Teil auf magische Weise ähneln und die häufig in so Phasen unterteilt werden, in welcher Phase, also das, ich finde es ja wunderbar, dass es Trauerphasenmodelle gibt, denn die zeigen schon mal, Trauer hat einen Anfang und im besten Fall auch ein Ende, also es ist zumindest ein Prozess, auch wenn es vielleicht nicht mehr so ist wie am Anfang, und doch ist es ein Prozess, dass allein das hilft uns schon sehr, damit umzugehen, und auch, dass es hier verschiedene Traueraufgaben gibt, die wir da bewältigen, von der schockartigen, nicht glauben wollenden neuen Realität bis hin zu ganz starken Gefühlen, die da aufkommen. bis hin auch zum Rückzug, auch zum Teil zur Regression, zur Rückschau, zum Mitnehmen, was da war, in einen Schritt, in dem ich einen Neubeginn mit einer neuen Identität auch wagen kann. So sind auch diese Phasenmodelle nicht wie eine Gebrauchsanweisung zu lesen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ganz häufig überlagert sich das auch. Oder wir nehmen uns nochmal ein paar Schritte zurück. Und das ist also ein Prozess. Und was hat der mit Präsenz zu tun? Auch in diesen Modellen wird immer wieder dann aufgearbeitet, wie können wir Kinder in dieser Phase gut begleiten oder wie können wir Menschen in dieser Phase oder auch uns selbst gut begegnen. Auffällig ist, finde ich, dass in jeder Phase es immer darum geht, ums Dasein, ums Einfach-Dasein. Und überall, wo einfach draufsteht, ist nicht einfach drin. Das ist sehr spannend, wenn wir da hinschauen. Wann immer wir sagen, du musst einfach nur, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass es eben nicht so einfach ist. Also dieses Einfach-Dasein, dieses Nicht-Probleme lösen zu wollen, nicht mit Rat um sich zu schlagen, dieses Zurückhalten unseres Automatismus, dass wir versuchen, Herausforderungen für unser Gegenüber aus dem Weg zu räumen. Ganz zentral, es geht nicht darum, wie ein Löschblatt für Probleme zu fungieren oder wie einen Seifenspender Trost zu spenden, denn dann wäre ich irgendwann mal leer. Es geht vielmehr darum, einen Entwicklungsraum anzubieten und das mache ich, indem ich einfach da bin, indem ich zeige, jetzt habe ich ein offenes Ohr, ich höre dir zu, ich habe Interesse, ich spiegle auch deine Gefühle und auch was du sagst, denn das ist auch eine Möglichkeit für dich zu erkennen, wie kommt das beim Gegenüber an, vielleicht auch zu sagen, na so ist es gar nicht. Denn wir glauben ja häufig, unsere Gefühle sind dann ident mit dem Gegenüber, aber das spürt vielleicht was ganz anderes. Also dieses einfach Dasein voll und ganz. So viel möchte ich zur Präsenz sagen. Wir könnten ja da einen ganzen Podcast nur allein damit füllen, indem wir uns anschauen, was macht es uns denn schwer, gegenwärtig überhaupt in Präsenz da zu sein. Und die Herausforderungen sind groß und das Potenzial ist noch viel größer, wenn wir nämlich erkennen, was für ein Potenzial darin stecken könnte und wie einfach es sein könnte, wenn wir die kleinen Schritte gehen, nämlich dass wir versuchen, ein paar Minuten am Tag so ganz präsent und gegenwärtig zu sein. Auch mit uns, wie die Art und Weise, wie ich meinen Morgenkaffee oder Tee trinke und im Austausch mit meinem Gegenüber. Also Präsenz ist der erste Impuls, den ich einbringen möchte. Der zweite wären Peer Groups, also Gruppen von Gleichaltrigen. Ich habe gerade in einem Elterngespräch das Thema gehabt, warum muss die 12-Jährige immer genau das wollen, was die anderen wollen? Weil es einfach wichtig ist, sozial verbunden zu sein, auch sozial verbunden zu sein mit Gleichaltrigen. Und da gibt es einfach gewisse, ja, ich würde mal sagen, Zeitfenster, in denen das ganz besonders wichtig ist. Wir merken das, so, wenn es Richtung Schulfähigkeit geht, schon, dass Gleichaltrige immer wichtiger werden. Wohingehend für Kleinstkinder, das oft nur den Eltern wichtig ist. Also ich kann mich erinnern, bei Corona war es für viele ein Riesenthema, wenn Einjährige quasi nicht wirklich am Spielplatz Gleichaltrige getroffen haben. Das ist noch nicht so die Herausforderung, wie es dann für, ja, bei Zweijährigen wird es schon spannend, das Gegenüber auch im Parallelspiel zu spiegeln und mal zu schauen. Natürlich ist es optimal, wenn Austausch möglich ist. Und doch wird es immer wichtiger in diesen Phasen, in denen eben gerade Gleichaltrige so wichtig sind. Und auch das Thema Pubertät haben wir gerade in einem Webinar angeboten. Das ist natürlich nochmal eine Phase, wo es ganz besonders wichtig ist, wie sind die anderen in meinem Alter? Also hier geht es ja darum, dass ich die Identität, die mir ja die Pubertätsabrissbirne unter den Füßen quasi wegzieht, neu aufbaue, mich neu quasi erfinde. Und darum ist das keine Charakterschwäche, wenn Jugendlichen das wichtig ist, was andere Jugendliche machen. Es ist ganz gesund und normal. Zentral ist natürlich, was wird da gemacht und inwiefern gibt es da Werte, die nochmal im Vordergrund stehen. Also, dass wir niemanden verletzen, dass es schon auch darum geht, sicher für die anderen und für die eigene Sicherheit verantwortlich zu sein. Da dürfen wir mehr da versuchen, einen Raum aufzumachen, in den Dialog zu gehen. als dass wir Kindern das Gefühl geben, du bist ja wie eine Fahne im Wind, was deine Freundin sagt, ist plötzlich wichtig. Also Peer Groups dürfen wir nicht unterschätzen. Es ist gut und wichtig, dass Kinder ein Interesse daran haben, sich an Gleichaltrigen zu orientieren. Und damit beschließe ich schon meine Impulse und starte wie gewohnt mit dem Input, der anonym eingereicht wurde. Und da gibt es ja wieder einmal ein Füllhorn. Vorneweg gesagt, ich habe wieder alles gerafft. Ich habe versucht, dass jeder Begriff nur einmal genannt wird. Und viele werden heute namentlich nicht genannt, weil einfach die Begrifflichkeiten schon genannt wurden. Ich bedanke mich aber trotzdem. Also ich habe wirklich bei diesen Podcast-Folgen hunderte von Zuschriften bekommen. Und darum wurde diese Folge auch wieder sehr lang. Eine Herausforderung für mich und für Sie, meine Überlegung dahingehend, zwei Folgen daraus zu machen, habe ich dann doch wieder ad acta gelegt, denn einen Podcast können Sie einfach stoppen und weiterhören, wenn es Ihnen zu viel wird. Und es ist sicher der Übersichtlichkeit gedient, wenn ich das einfach in einer Folge lasse. Dann starten wir mit ganz vielen wunderbaren Impulsen zum Buchstaben P. Denkimpulse einer glücklichen Kindheit. Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen, neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten, es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Anonym wurde eingereicht mit Papaspielen. Pony Honi, das wäre das Lieblingskuscheltier der Tochter. Plappernde Plaudertaschen, meine Tochter und ihre Cousine an jedem Dienstag beim Oma-Nachmittag. Pläne schmieden, Papierflieger. Pappkartons für tolle Schachtelhäuser, darin wurde sogar schon übernachtet. Plüschtiere, Poster an den Wänden, Polsterschlacht. Pyjama-Party, Prinzessinnenkleider. Phasen, ja, das ist so immer die Hoffnung, es ist alles nur eine Phase. Nur eine Phase folgt der nächsten und Phasen sind auch wichtige Entwicklungsschritte, also die dürfen wir auch feiern. Und manches ist keine Phase, bei manchem dürfen wir gut hinschauen und uns überlegen, was braucht unser Kind, dass es also einen bestimmten Verhaltensart vielleicht hinausfindet, weil dann ist es vielleicht mehr ein Hilferuf als eine Phase. Perlen auffädeln, Pixi-Bücher. Ich habe gerade vor kurzem in einer Gemeinde für die Eltern von Schulanfängern einen Vortrag gehalten und da haben wir uns angeschaut, was macht denn so die Schulfähigkeit aus? Und da können wir das schön auffächern in sozial-emotionale Komponenten, kognitive Kompetenzen, in die körperlichen Komponenten, natürlich in die Motorik, in die Grobmotorik und in die Feinmotorik. Und das Perlenauffädeln ist natürlich was, das Erfahrungen der Feinmotorik ermöglicht. Pixi-Bücher, also das Vorlesen von bebilderten Büchern, ist wichtig, wenn es darum geht, Sprachkompetenzen aufzubauen, sei es der Wortschatz, sei es auch das Erzählen, das Nachfragen, das im besten Fall dialogische Bilderbuch betrachten. Damit werden auch emotional-soziale Kompetenzen gestärkt. Dann haben wir hier noch das Probieren, das Aua wegpusten, magisch, wie das funktionieren kann, Packerl öffnen und Perfektion ist nicht das Ziel. Perfektion würde ja bedeuten vollendet und wenn wir nicht am Ende sein möchten, sollte Perfektion nicht das Ziel sein. Es gibt ja diesen geflügelten Spruch, gut genug ist das neue Perfekt. Vielen lieben Dank dafür. Dann sind wir auf Facebook. Da schreibt die Natascha Fantasie. Fantasie möchte ich hier stellvertretend für viele, die das genannt haben, nennen. Ein Tor, das sich auftut. Ein Tor, das nicht von Beginn an vorhanden ist. Fantasie entwickelt sich und wir können das beobachten bei Kindern, wenn die plötzlich spielen als ob, also diese als ob Spiele sind ganz zentral, auch für die kognitive Entwicklung, für die Möglichkeit Perspektivenwechsel zu leisten zu können, später mal, nicht mit 2 oder 3. Fantasie wird häufig verwechselt mit Schwindeln, denn es trifft eben diese Phase, in der Mentalisierungsfähigkeit sich entwickelt, also diese Möglichkeit zu erkennen, was ich denke, was ich fühle, meine Bedürfnisse, die sind meine und du, mein Gegenüber, kannst ganz andere Gefühle und Bedürfnisse und Gedanken und Vorwissen auch haben. Also meine Realität ist quasi aus meinen Augen, aus meiner kleinen Gehirnschale heraus, aber deine ist, kann eine ganz andere sein. Und das ist eine Riesenleistung. Und diese Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit trifft zeitlich schon gut zusammen mit einer Zeit, in der ganz viel sprachlich passiert. Und wenn Kinder dann Fantasie, die sprudelt, wir kennen die magische Phase, und zugleich auch die Sprachentwicklung explodiert und wir kein Entwicklungswissen haben und das Gefühl haben, hups, mein Kind schwindelt und lügt, wenn es zum Beispiel sagt, es gibt eine eigene Podcast-Folge dazu, im Garten steht ein lila Drache, gern da reinhören, wer es noch nicht gehört hat, dann ist es so, als ob wir Sand ins Entwicklungsgetriebe streuen. Die Heidi schreibt auch fantasievoll putzig. Manchmal ist es recht putzig, manchmal sollten wir uns den einen oder anderen drolligen Ausdruck oder die putzige Situation auch im Herzen behalten, damit wir Treibstoff haben für andere Wegstrecken. Die Kerstin schreibt dem Papa, den ich hier auch stellvertretend für viele nennen möchte. Und der Papa ist wichtig, nicht immer vorhanden. Papas sind in Elternbildungsveranstaltungen mehr die Ausnahme. Und ich feiere das richtig ab, wenn ich habe zum Beispiel jetzt mal eine ganz schöne Begegnung gehabt, nämlich in einem Webinar haben mich Eltern angeschrieben, die vor Jahren in einer Präsenzveranstaltung bei mir waren und da war das erste Kind erst noch unterwegs. Ich kann mich noch erinnern, mir gedacht habe, so nett, dass der Papa da noch mit dabei ist und der sitzt auch heute noch in den Webinaren mit dabei und das finde ich ganz, ganz toll. Meine Erfahrung ist eher die, dass Papas halb freiwillig bei Themen wie ein guter Start in die Schule dabei sind, manche auch freiwillig natürlich, ich möchte da keine Unterstellungen treffen. Ich habe es unglaublich bereichernd gefunden, auch eben bei dieser Familientagung, dass da Papas dabei waren und zum Teil auch also Familien mit Zwillingsbabys, wo Mama und Papa jeweils einen Glücksknopf dabei gehabt haben und das ist einfach total schön. Also es soll, auch wenn sich eh schon viel tut, da doch bitte mehr tun, dass Papas auch die Erziehung und das Begleiten von Kindern als Selbstverständlichkeit, auch als ihr Thema wahrnehmen können auch und wollen. Auch da gäbe es Podcast-Folgen zu füllen zu diesem Thema. Weiter zu Verena, die da schreibt von Privatsphäre. Ja, auch das ist ganz wichtig für Kinder. Gerade wenn sich die Scham dann entwickelt, zwischen 3 und 7 Jahren, ist das sehr wichtig, dass wir das auch ernst nehmen, wenn das Kind nicht mehr möchte, dass wir ins Bad gehen, wenn es nackig da steht. Das kann schon sein, dass wir es geboren haben und doch hat es ein Recht auf die eigene Privatsphäre, gerade in diesen Phasen ganz zentral auch zu zeigen. Ich akzeptiere das und nehme das als bedeutsam an, wenn du eine Grenze hier hast, wenn dir was wichtig ist, wenn du was nicht möchtest. Also wir reden ja immer von Grenzen setzen. Welche Grenzen setzen wir Kindern? Wir dürfen damit anfangen, dass wir Kindern zeigen, wir nehmen das ernst, wenn dir was wichtig ist. Damit ist viel getan, auch im Umkehrzug, dass die das auch eher dann leben können, wenn sie merken, ah, das ist jetzt Mama und Papa wichtig, dass es so ist oder nicht so ist. Die Verena hat auch noch einen zentralen Baustein einer glücklichen Kindheit eingebracht, nämlich Pommes frites und Pfützen zum Reinhüpfen, Party mit der Tante und Puppen. Auch die Manuela schreibt vom Pfützen, ich wiederhole es deswegen, weil Pfützen zum Reinhüpfen sind super, aber mit Pfützen können wir ja noch ungleich viel mehr anstellen. Wir können im Pfützen Regenwürmer retten, wir können die Eisschicht anknacksen und betrachten, wir können Steinchen reinschmeißen, wir können um die Pfützen rumspringen. Also Pfützen sind immer sehr interessant. Sind jetzt die Pfützen interessant, weil Kinder in der Regel die Erfahrung machen, da nicht reinspringen, weil sonst müssen wir uns umziehen? Oder wären die sonst auch interessant? Also falls jemand dieses Experiment schon mal gemacht hat, bleiben Pfützen interessant, auch wenn Kinder immer hineinhüpfen könnten, dann bitte gerne mir die Erkenntnis übermitteln. Ich würde mich freuen. Die Sandra schreibt vom Perspektivenwechsel. Sie schreibt, versuchen, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Danke dafür, Sandra. Die Nicole schreibt, Popcorn und Bumuckl und Papiertüten platzen lassen. Die Claudia von Partnerschaft. Ja, das möchte ich stellvertretend hier auch nennen. Das ist auch sehr oft genannt worden. Und da möchte ich vielleicht gleich die Christine auch noch reinnehmen, die von Paarzeit schreibt. Denn wenn die Eltern glücklich sind, dann sind es auch die Kinder. Die Bedeutung der elterlichen Beziehung zueinander ist nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir eine glückliche Kindheit möglichst gut gestalten oder ermöglichen. Es ist ja nicht immer nur gestalten. Manchmal ist es auch einfach mal was zulassen und sich zurückziehen. Es ist ein Thema, bei dem ich mich gerne an Jesper Juhl anlehne, der gemeint hat, in allen Familien mit zwei Elternteilen wäre die Liebesbeziehung der Erwachsenen das Wichtigste, weil sie den Ton angibt und über die Atmosphäre in der Familie entscheidet und weil es ein Geschenk wäre, das sich Kinder am meisten wünschen. Ja, jetzt habe ich zuerst schon den Einelternkontext erwähnt und das wäre natürlich ein Kahlschlag für viele Eltern. Ich habe ja ein Bindungstraining für Alleinerziehende, das über 40 Wochen gegangen ist, für Alleinerziehende, da waren es exklusiv Mütter, angeboten. Und da war das ein Riesenthema, dass viele einfach gar nicht die Möglichkeit hatten, dass Kinder Kontakt zu ihrem Vater auch behalten konnten, weil der vielleicht in einem anderen Leben jetzt beschäftigt war. Und da ist es einfach ganz gut zu wissen, dass auch in Einelternfamilien es zentral ist, dass die Hauptbezugsperson, die im besten Fall auch bei Einelternfamilien beide Eltern sind, aber manchmal eben auch nicht, dass die gut auf sich achten kann. Und dass die trotz der oft erdrückenden Mehrfachbelastung nicht aufs Leben und aufs Genießen vergisst, dass die in Beziehungen investiert und wenn es die Freundin ist oder ein Kollege, mit dem ich mich auch austauschen kann, das ist für Kinder von Alleinerziehenden mitentscheidend. Es ist sehr entwicklungsunfreundlich, wenn wir uns in so einer Dyade mit dem Kind verkapseln und verbünden nach dem Motto, wir zwei, wir müssen zusammenhalten, draußen können wir uns auf niemanden verlassen, ich beschütze dich vor der bösen, kalten Welt. Du bist das Wichtigste, für mich ist ein Satz, der ganz nicht schwer wiegt, gerade wenn wir wissen, dass, wenn es gut und natürlich zugeht, Kinder sich dem Leben zuwenden sollten. Und das sollten sie, ohne dass sie da das Gefühl haben, dass sie jemanden zurücklassen. Also dieses ohne dich macht alles keinen Sinn und nur für dich kämpfe ich mich durchs Leben, das ist was, was sehr schwer wiegt. Um wieder mit etwas Leichterem fortzufahren, greife ich da gleich zu, bediene ich mich der Palatschinken von Maria. Sie hat auch noch Pudding im Programm und Puppentheater. Die Carola spricht von Bolsterschlachten und ja, dieses Rankeln in einem Schutzraum, wo alles möglich ist und wir doch wissen, wenn jemand Stopp sagt, ist auch Stopp. Und die Melanie spricht von Pausen, sehr, sehr wichtig. Und vom Pinguinstofftieren. Sie schreibt, ja, auch drei oder vier. Die Ellie erwähnt Puzzeln und das Puzzle wurde auch sehr oft genannt. Danke dafür. Auch da wären wir mitten in der Feinmotorik, auch in der Gegenwärtigkeit, nämlich voll und ganz hier und jetzt nur zu puzzeln und nicht nebenbei was zu machen. Im besten Falle auch aus intrinsischer Motivation heraus, also nicht, weil Mama, Papa oder auch die Elementarpädagogin sagt, das Puzzle machst du jetzt fertig, du musst lernen, bei einer Sache zu bleiben. Partizipation, auch das stellvertretend sehr, sehr, sehr wichtig. Ich bin Teil eines Teams, ich kann mitbestimmen. Mitbestimmung bedeutet nicht immer, dass ich jetzt derjenige bin, der sagt, wie es abläuft. Mitbestimmung beginnt schon dabei, dass ich informiert werde, dass ich mich einbringen kann, dass ich auch gesehen und gehört werde. Auch die Daniela schreibt Partizipation, das steht bei ihr, schreibt sie ganz oben auf ihrer Liste. Und daneben steht die Pippi Langstrumpf, auch die darf ich stellvertretend nennen, ihre Geschichten, der Blick aufs Kind sein. Nicht umsonst findet Astrid Lindgren und Zitate von ihr auch oft bei mir Eingang, denn es ist natürlich der Blick aufs Kindsein von Lindgren, von der auch der wunderbare Ausspruch stammt, ich stehe immer auf der Seite der Kinder. Perfektes Chaos, das in unendlich langem Freispiel mündet. Wunderbar, danke dafür, Daniela. Bei der Julia sind es auch die Pfannkuchen stellvertretend als Lieblingsessen. Dieses heimelige Gefühl, wenn es das gibt, was wir ganz besonders gern mögen. Auch sehr interessant, dass viele Erwachsene das mit ins Erwachsenenleben nehmen. Dieses, da fühle ich mich wohlig, da fühle ich mich geborgen. Die Karin spricht von Pizza und vom Poltern dürfen, vom Polizeiauto und von den Platzpatronen an Fasching. Auch wenn ich jetzt ein Stereotyp bediene, nehme ich an, dass die Karin eine Bubenmama ist. Oder sie hat eine kleine wilde Hilde, was sehr begrüßenswert wäre. Häufig sind es die Jungs, die damit konfrontiert werden, dass sie nicht spielen dürfen im Wald, wenn sie einen Ast finden, dass das jetzt irgendwo ein Gewehr ist. Und gerade in Kriegszeiten sind wir da sehr sensibel. Wenn wir uns über die Entwicklung von Fantasie und Spiel im Klaren sind, dann ist es wichtig, hier herauszuhalten, Spiel ist Spiel. Fantasie bleibt Fantasie und wird nicht Realität, denn das ist genau die Entwicklungsaufgabe in diesem Alter, dass Kinder lernen, dass Fantasie nicht die Realität ist, dass das Krokodil unter dem Bett nicht echt da ist, dass der unsichtbare Freund in meiner Fantasie vorhanden ist. Und Kinder müssten eigentlich die Erfahrung machen, im Spiel darf alles erlaubt sein, denn viel wird da auch aufgearbeitet. Nicht umsonst ist Spiel auch im heilpädagogischen Kontext oft am Plan oder nicht nur am Plan, sondern ergibt sich, wenn dann alles Mögliche niedergemetzelt wird mit den Duplo-Figuren und damit auch Verarbeitung stattfinden könnte. Das nur als so kleiner Denkimpuls. Und wie bei allem, wenn es immer nur heißt, das darf nicht sein und Pfui und Druck von außen, dann ist das immer so ein bisschen diese Wasserball-Dynamik, alles was so nach unten gekehrt wird, das kommt schon noch hoch irgendwo, dann aber mit doppelter Wucht. Also wir dürfen es besser betrachten, anschauen, drüber sprechen, in den Dialog gehen. Nadine schreibt Pustefix, ohne hier jetzt Werbung machen zu wollen. Seifenblasen sind ja in jeder ersten Eltern-Kind-Gruppe wahrscheinlich ein fixer Bestandteil. Es hat so dieses Staunen. Da ist nämlich plötzlich was, was anders funktioniert wie all das andere. Normalerweise, wenn ich meinen Schnulli oder irgendeinen Beißring loslasse, dann fällt der nach unten. Bei den Seifenblasen ist das anders und alle staunen. Und wenn sie da mal dabei sein dürfen, schauen sie in die Gesichter der Mütter und im besten Fall auch der Väter. Die staunen da gleich mit. Sehr schön. Der Blumsack, das schreibt auch die Nadine, also da geht es um ein ganz bekanntes, altes, wirklich sehr altes Kinderspiel, das es schon seit Hunderten von Jahren überliefert gibt und das in der Ludologie, und die Ludologie ist die Lehre vom Spiel, also Ludus, lateinisch das Spiel und Logos die Lehre. Da wird der Blumsack, der ja, wenn er in seiner originalen Form gespielt wird, auch ein faules Ei dabei hat. Das ist nämlich derjenige, der nicht mitbekommt, dass ein Sack hinter ihm abgelegt wird. Noch dazu ist der Blumsack natürlich auch noch mit einem, also im Original, mit einem Spruch begleitet, wo gedroht wird, wer nach hinten schaut, kriegt Hiebe. Wer dann nicht nach hinten schaut und eben nicht merkt, dass hinter ihm der Sack abgelegt wird, ist das faule Ei. Darum wird es eher kritisch betrachtet und in die Kategorie der Häme-Spiele, also wo es ein bisschen um schadenfroh sein geht. Ja, ich sag mal eingeordnet, was ich jetzt einfach erwähnen möchte, um mal gut drauf hinzuschauen. Es gibt doch so einige Spiele, in denen es darum geht, wer ist der Blöde. Auch wenn das im Leben oft so ist und wir das Gefühl haben, wir müssen Kinder aufs Leben vorbereiten, können wir da hinschauen. Es gibt manche, die sind schon sehr feinfühlig, was auch eine Stärke sein kann oder ganz sicher eine Stärke ist. Es kommt immer darauf an, wo ich lebe, ob das für mich schwierig wird dann oder nicht. Aber Feinfühligkeit ist eigentlich was, eine Ressource auch. Und das sind natürlich Spiele, die gern in größeren Gruppen, also in Kindergärten oder so, dann auch gespielt werden. Und dann kann schon sein, dass das eine oder andere Kind da wenig Freude damit hat. Und das ist so ähnlich, wie ich habe in einer der frühen Folgen mal darüber gesprochen, wie wertvoll das wäre, wenn Pädagogen im Turnunterricht sich hineinfühlen bei diesem Wählen lassen von Teams, bei Völkerball, wer ist in meinem Team, was das mit den Kindern macht, bei denen das vielleicht nicht gerade die Stärke ist. Und die dann ein Erleben haben, das eigentlich pädagogisch nicht gerade wertvoll ist. Nämlich Furcht, Scham, ich gehöre nicht dazu, Ausgrenzung. Und das ist nichts, was sie besser werden lässt in so einem Spiel. Und auch nicht, was sie lieber teilhaben lässt im Turnunterricht. Ja, vielen lieben Dank für den Blumensack. Finde ich total spannend, dass wir da gut hinschauen können. Es geht um Spiele, die Spaß machen, die zur Kindheit dazugehören. Und zugleich dürfen wir selbstverständlich alles auch von mehreren Seiten aus betrachten. Dann schauen wir weiter zu Annette, die das positive Leiten anspricht. Positives Leiten. Ich habe gerade jetzt mal ein ganz spannendes Zitat mir aufgeschrieben. Schauen, wie ich es finde. Da ist es mehr um Gruppendynamik gegangen. Auch Pädagogik profitiert von Wissen zu Gruppendynamik, würde ich mal sagen. Mechthild Erpenbeck meint, Führung hat Macht, wenn andere ihr in Freiheit folgen. Und sie plädiert da auch dafür, dass wir Macht definieren, nicht nur als Unterdrückung, sondern als etwas, das in jeder Gruppe sichtbar wird. Schon das, ja, merke auch ich in jeder Fortbildung. Wer darf länger reden, bevor er unterbrochen wird? Wer hat mehr Gewicht in einer Gruppe? Und das ist es, was es nicht gilt zu unterbinden, sondern wo es einfach gilt, gut hinzuschauen. Wie entsteht dieser Prozess? Wie können wir den gut begleiten, dass niemand unter die Räder kommt? Positives Leiten, also ich finde, es ist nicht verhandelbar, dass Erziehung auch was mit Führung zu tun hat. Auch bedürfnisorientierte Erziehung, auch liebevolle, gewaltfreie Erziehung. Es geht immer um das Wie. Und Orientierung geben ist auch schon Leiten. Und bei manchen, ich nenne es ja gern Begleiten, manchmal sind wir in der Situation, dass wir uns auch führen lassen können von Kindern. Das gehört auch dazu. Also im konstruktivistischen Lernen ist es wechselseitig. Da lernt der Lernende vom Lehrenden und der Lehrende vom Lernenden. Die Petra nennt die Purzelbäume und die Natalia die Persönlichkeit, Pflaster, Plaudern und Perspektiven. Auch Persönlichkeit ganz zentral. Ich habe gerade heute auf Social Media einen Beitrag gepostet, in dem ich auf eine Aussage von mir eingehe, nämlich keine Strafe der Welt vermag uns zu lehren, mit Gefühlen sozialverträglich umzugehen und da mal einen Blick darauf mache, auf diesen Prozess der Selbstregulation, der ein hochkomplexer biopsychosozialer Prozess ist, denn es geht um Biologisches, die Reifung des Gehirns. Es geht um Soziales, also Erfahrungen mit meinen Bezugspersonen und da wäre eben Strafe eine Erfahrung, die da nicht einer emotionalen Kompetenz zuträglich ist. Und es geht natürlich auch um Merkmale der Persönlichkeit, also nicht jede und nicht jeder von uns hat die gleiche Persönlichkeit. Das dürfen wir als Reichtum sehen und manchmal kann es auch herausfordernd sein. Ja, die Pflaster, auch da bin ich darauf eingegangen bei unserem Webinar Trauer, Tod und Trennung, dass es ja nicht darum geht, dass wir ein Löschblatt für die Trauer sind. Also nach Chris Paul ist Trauer nicht das Problem, sondern die Lösung. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir die Trauer absaugen und dann ist sie weg, sondern dass wir die Möglichkeit geben, dass unser Gegenüber die Trauer gut verarbeiten kann. Und so ist es wie beim Pflaster. Auch das Pflaster, das wir worauf kleben, ist ja nicht die Heilung. Das Pflaster ist vielleicht im besten Fall, auch nicht immer, aber im besten Fall ein guter Raum, dass da vielleicht keine Keime, kein Schmutz reinkommt, damit die Heilung erfolgen kann. Und nicht selten ist das Pflaster mehr ein Trostritual, ein Zeichen, ich sehe deinen Schmerz und ich nehme den auch ernst. Pflaster gehören natürlich auch zu einer glücklichen Kindheit. Da passiert es auch mal, dass ich die Erfahrung mache, wie das ist, wenn das Knie am Asphalt aufkommt. Und wenn das gut begleitet wird, nämlich nicht mit Schimpfen, und ich habe es dir eh gesagt, und pass auf, und mit, ja, vielleicht das Kind immer die Hand geben muss und nicht mehr laufen darf, dann ist da vielleicht das liebevolle Zauberpflaster am Knie genau das, was dann mit Stolz getragen wird. Also ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern, ich war die meiste Zeit irgendwo gepflastert und ich habe das mit Stolz getragen. Ich habe 3 ältere Brüder und vielleicht hat es meinem Prinzessinnen-Image ein bisschen entgegenwirken können. Vielleicht war das eine Möglichkeit für mich, dazu zu gehören. Plaudern, schreibt sie auch. Ja, dieser Austausch, wunderbar. Und Perspektiven. Die Silke schreibt, perfekt. Und sie schreibt, für uns. Und darum geht's. Also es geht nicht um Perfektionismus, sondern was ist ein guter Weg für uns? Was ist für uns richtig? Selbstverständlich immer in Verbindung mit gesellschaftlichen Werten und Anforderungen. Auch das ist wichtig, dass Kinder dem entsprechen können. Und doch ist bei uns zu Hause wichtig, dass die Regeln auf unseren Werten basieren. Sie schreibt, phänomenal, jeder Entwicklungsschritt. Ja, positive Ausstrahlung. Das ist auch phänomenal, wenn ich das so anerkennen kann, wie toll das ist. Also auch da habe ich vor kurzem einen Beitrag geschalten, der so banal wirkt, aber doch genau das berührt, was mir oft in den Beratungen, aber auch in dem Austausch mit Fachkräften oft begegnet, nämlich, dass Wachstum, Entwicklung, Autonomie, Bestreben oftmals ein bisschen anstrengend natürlich ist. Und dass wir das oft als Bedrohung begreifen, anstatt dass wir es als Geschenk abfeiern, denn das ist es. Also danke dafür, Silke. Sie schreibt auch Probleme lösen. Ja, Problemlösekompetenz bedeutet auch, dass wir nicht alles lösen, sondern dass wir Kinder dahingehend unterstützen, dass die sich trauen, selbst Lösungen auch zu finden, auszuprobieren, kreativ zu sein. Und wenn es sein muss, wieder nochmal von vorne anfangen. Also da wären wir schon mitten im Thema der Selbstwirksamkeitserwartung. Sie schreibt, pünktlich sein, zumindest versuchen, das möchte ich gerne aufgreifen, dass wir häufig vergessen, dass Bemühungen wichtig sind, auch zu sehen. Auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat, die Bemühung war da. Es macht einen Unterschied, ob ich die sehe und auch kommuniziere, dass ich es sehe. Und die andere Seite der Medaille wäre ich, wenn ich das außen vor lasse und nur sehe, dass es nicht geklappt hat. Also wenn wir wissen, dass Aufmerksamkeit Dünger ist, eine Gießkanne, dann gießen wir da am falschen Ende. Silke schreibt auch Papierflieger falten, genau, die Puppenküche, Pausenbrot richten, auch da Kinder selber mitmachen lassen. Die Pause natürlich und die Pausenhof-Freunde, da wären wir schon bei den Peer Groups. Piano spielen, also auch da dieses Windows of Opportunity, also diese Fenster der Möglichkeiten, wenn wir Kindern das anbieten und ihnen Möglichkeiten bieten, dann können sich einfach ganz viele neuronale Vernetzungen bilden, die vielleicht später ja nicht so leicht verknüpfbar werden. Maria Montessori spricht von lernsensiblen Phasen und zugleich in der Ära der Neuroplastizität dürfen wir beruhigt sein, was wir wirklich möchten, können wir auch später noch erreichen. Denn ganz wichtige Areale im Gehirn sind neuroplastisch, das heißt, die sind nicht zack fertig und jetzt bleiben die so, sondern die entwickeln sich weiter oder auch ziehen sich zurück, wenn sie nicht gebraucht werden. Also unser Gehirn wird so, wie wir es nutzen. Silke schreibt, einen Plan haben, und sie schreibt davor in Klammer ein K, ganz wunderbar, auch keinen Plan haben gehört dazu, einfach mal in den Tag leben. Das ist oft eine Quelle für Gegenwärtigkeit, nämlich einfach Zeitinseln zu haben, diesem Regenwurm vielleicht eine halbe Stunde lang zuschauen, wenn mein Kind das möchte. Da sein, wo ich jetzt bin. Da sein, wo ich jetzt bin. Die Veronika hat die Plätzchen ausgebreitet und die Stephanie den Platz in der Familie und für sich und seine Persönlichkeit. Danke, Stephanie. Was haben wir noch? Wir haben noch die Edith, die von praktischem Arbeiten schreibt, also nicht nur Theorie, praktisch erfahren, also Erfahrungslernen auch. Die Annika schreibt Pfannkuchen hochwerfen, Pflaster auf tatsächliche und gefühlte Wunden kleben. Danke dafür, Annika, das könnte ich niemals besser ausdrücken. Gemeinsam fantasieren über uns und die Welt, gemeinsam Puzzles legen und Puzzleteile auf dem Boden des Zimmers dulden und oft unter den Fußsohlen. Wie wunderbar. Die Sabrina, stellvertretend für andere auch, hat die Pusteblume und die Nathalie Puderzucker, Papierflieger, die Portion Humor, die Portion Eis und die Portion Glück. Danke, Nathalie. Und Rob, der greift das Papa-Sein und das für den Nachwuchs-Dasein auf. Sehr wichtig für Kinder, dass sie auch die väterliche Wahrnehmung erleben dürfen, auch die männliche Seite erfahren dürfen. Und da ist schon ein Problem, wenn wir wieder bei den Alleinerziehenden sind, dass beispielsweise Rahmenbedingungen in der Pädagogik und Elementarpädagogik so gestalten sind, dass es wenig attraktiv auch für Männer ist, da zu arbeiten. Es ist auch für Frauen nicht besonders attraktiv, aber da wird es mehr geduldet, dass die schlecht verdienen. Und wir sehen schon, dass wir da jetzt langsam am Ende der Möglichkeiten angelangt sind. Und wenn ich dann sehe, dass pädagogische Ausbildungen gekürzt werden, damit die Leute schneller am Markt sind, frage ich mich, ob wir nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Jo schreibt plausible Erklärungen. Danke dafür, Jo. Es ist wichtig, dass es einleuchtend ist, dass es verständlich und begreiflich ist, dass wir, auch da wieder das Konstruktivistische lernen, dass wir Kinder da abholen, wo die sind, dass Bildungsinhalte ihren Horizont berühren, damit sie eine weitere Verbindung knüpfen können. Die Anja schreibt Pubertät. Ja. Danke, Anja, das gehört zu einer glücklichen Kindheit dazu. Das ist nämlich eine gesunde Entwicklung und nicht das Problem. Pubertät ist die Lösung, denn Pubertät ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, der nicht immer gegangen werden kann. Und das ist dann eher was, wo wir hinschauen dürfen. Dann haben wir da Knallbenibas, die da nicht so einverstanden war. Und die meint nämlich, oh nein, das mache ich gerade durch mit meiner Tochter. Wir hätten nichts dagegen, für die nächsten 3 bis 5 Jahre ins Koma zu fallen, um das zu überspringen. Das wäre schade. Da wird nämlich ganz viel auf der Strecke bleiben. Auch was die Beziehung betrifft, dann würden unsere Kinder immer so bleiben, wie ganz am Anfang genannt wurde, putzig nämlich. Wir würden also es nicht überleben, wenn die ausziehen. Und auch dafür ist Pubertät ein Juhu-Wert, dass wir da vielleicht auch ein bisschen uns anders aufstellen und spätestens jetzt merken, es ist auch wichtig, dass wir gut auf uns schauen und ein eigenes Leben haben, auch für unsere Heranwachsenden. Und das schreibt die Anja auch, sehe ich da gerade, die hat darauf geantwortet und sie schreibt, ja, es ist nicht nur eine Erfahrung für die Kinder, sondern auch eine Erfahrung für die Eltern. Gut, dann sind wir auf Insta, da haben wir noch Ilvelein Sonnenschein, die von der Pflege spricht. Ja, es geht auch um die Pflege. Ich halte mich jetzt zurück, ein Plädoyer zum Überdenken von Care-Arbeit, von unbezahlter Care-Arbeit zu halten und nehme gern das Pausenbrot von Bildung, Kunst und Kultur, nämlich das Pausenbrot mit Liebe belegt, macht es den ganzen Schultag besser. Tante Tini hat auch diese Partizipation immer wieder in Erinnerung rufen und darum möchte ich es auch nochmal erwähnen, weil es uns allen so geht und da möchte ich ermutigen, dass wir vieles davon nicht auf die Reihe bekommen und wann immer wir merken, hey, schau, das könnte anders besser gehen, dann ist es wirklich ein Grund, uns selbst abzufeiern, weil es ganz toll ist, dass wir das wahrnehmen. Auch wenn wir es vielleicht die nächsten 5 Mal wieder nicht schaffen, haben wir schon mal so einen ersten Blick in die Richtung geworfen, wo es hingehen könnte. Und das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und da sind wir schon am Ende, fast am Ende. Genau, ich habe noch Wonsowska, Probleme gemeinsam lösen, sehr schön. Und Rebecca hat den Papa-Monat. Die Pädiatrie, die plötzlich relevant für uns wird, wenn wir Kinder haben. Die Pädagogik, die plötzlich relevant wird, wenn wir Kinder haben. Und eigentlich soll es vorher schon sein, denn Pädagogik hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Sie schreibt noch Pipi machen. Ich bitte für einen Verein, der Fortbildungen im pädagogischen Bereich für seine Vereinsmitglieder veranstaltet, eine Fortbildung für Tageseltern zum Thema Ausscheidungsautonomie begleiten an, in dem unter anderem das Pipi-Machen Thema von einem Halbtag sein wird, nicht nur das Pipi-Machen, auch ganz viel die Haltung dazu, wie können wir Kinder da gut begleiten. Ja, dann haben wir noch Portfolio, auch von Rebecca. Sehr spannend, also Portfolio, auch aus dem Lateinischen Portare und Folium, also ein quasi tragbares Blatt, eine griffbereite Sammlung von Blättern, würde ich sagen. Es geht hier um die Dokumentation einer Lernbiografie, also der Lerngeschichte, ein Sichtbarmachen, ein Abbilden der Lebenssituation des Kindes, der Interessen, der Fähigkeiten, auch der Ressourcen und all das, um auch sichtbar zu machen, wie können wir dich gut begleiten bei deiner Entwicklung, bei dem folgenden kleinstmöglichsten Entwicklungsschrittchen. Danke dafür, Rebecca. Sie schreibt auch noch Persönlichkeitsentwicklung. Und damit sind wir eigentlich am Ende, und doch habe ich noch etwas, was ich einbringen möchte, was gar nicht für diesen Podcast, also für dieses P gedacht war, aber das heute auf einen Beitrag geantwortet wurde, den ich vor ein paar Tagen gepostet habe zum Thema Elternschaft. Ich habe einfach eine Frage gepostet. Ich habe gefragt und daraufhin sind wunderbare Antworten gekommen. Ich werde eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil ich das so schön gefunden habe. Was hat sich für dich verändert, seit du Mama oder Papa bist? Und eine Antwort hat mir da sehr gut gefallen. Also mir haben ganz viele Antworten sehr gut gefallen, aber eine Antwort habe ich mir gedacht, das nehme ich heute gleich in den Podcast mit. Nämlich, da wurde genannt, das Setzen von Prioritäten hat sich geändert. Und jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine ganztägige Fortbildung aufmerksam machen, die ich im Oktober 2024 wieder einmal in Salzburg anbiete. Ich freue mich ganz besonders, wieder einmal in Salzburg zu sein mit einem Veranstaltungsangebot. Dieses Mal ist es ein Angebot, das sich an alle wendet, die im Kontakt mit Kindern sind, aus Berufsfeldern der Pädagogik, der Elementarpädagogik, auch der Therapie oder der Beratung oder anderen begleitenden Berufsfeldern, die sich mit ihrem eigenen Bild vom Kind und dessen Relevanz, Risiko und Ressource auseinandersetzen wollen. Ich biete diese Veranstaltung in Kooperation mit der Initiative Birthday Salzburg an. Das ist ein Zusammenschluss von Fachpersonen aus dem Feld Early Life Care. Die bieten Themenfelder rund um die Begleitung von Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit Baby und Kleinkind ab. Und seit gerade mal gestern ist es möglich, sich für diese ganztägige Fortbildung zum Thema Haltung, Sprache und Humor anzumelden. Sie findet statt am Samstag, dem 12. Oktober 2024. Teilnehmerbestätigungen für diese 8 Unterrichtseinheiten werden auf Wunsch natürlich ausgestellt. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Ich freue mich auf einen spannenden wie auch entspannten und berührenden Tag und freue mich, falls wir uns in Salzburg sehen. Ausführliche Informationen und auch der Anmeldelink, all das findet sich auch auf der Website von Blickpunkt Erziehung unter dem Titel Fortbildung Salzburg. Haltung, Sprache und Humor. Und damit möchte ich heute schließen und Ihnen eine gute Zeit wünschen. Danke fürs Dabeisein.
Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hoeven. www.blickpunkterziehung.at